Mein Name ist Pod, Dream Team Pod. Vorname, Episode 11. Hallo und willkommen zur 11. Episode des Dream Team Pod, des Podcast des Fanclubs Dream Team Laupheim von Borussia Mönchengladbach. Keine Kurvengesänge, keine Spielanalysen, keine Spielerinterviews, keine Interviews mit Fans. Es ist Winterpause. Und daher ist es Zeit, sich vom aktuellen Tagesgeschehen einmal abzuwenden. Und Literatur und Fußball ist eigentlich auch ein schönes Thema. Und so wird sich diese Episode ganz dem literarischen Treiben rund ums Fußballspielen widmen. Getreu dem Motto, Literatur, da wird mir übel, ey. Und so seien alle gewarnt, die von Literatur nicht so viel hören wollen. Und vielleicht hört ihr für dieses Mal einfach weg. Was erwartet die, die sich das anhören wollen? Es gibt verschiedene Texte. Da sind ein paar Texte von Usern aus dem Torfabrikforum. Es gibt literarische Texte, die durchaus einen hohen Bekanntheitswert haben. Wir hören den Ausschnitt einer Lesung, ebenfalls zum Thema Fußball. Er beschäftigt sich mit der Fußball-WM 74. Und am Ende ein gereimtes Hip-Hop-Gedicht von einer Band als Musiktipp, genommen von der Seite My Own Music. Literatur, da wird mir übel, ey. Nach unserer Seuchen- und Abstiegssaison 2006-2007 können wir ja mittlerweile wieder stolz auf unser Team sein. Und so hat der Dichter Zico aus dem Torfabrikforum zwei Limericks geschrieben, die durchaus Hoffnung machen und nach mehr lechzen lassen im Jahr 2008. Das Jahr ist Gottlob nun vorbei, das uns brachte, oh Schreck, Liga 2. Doch mit etwas Glück kehren wir wieder zurück und feiern den Aufstieg im Mai. In der Spielzeit 06 auf 07 ist das Glück leider fern uns geblieben. Doch Gegner gibt Acht, im Jahre 08 kommt es wieder das Team, das wir lieben. Literatur, da wird mir übel, ey. Wir hören jetzt ein Gedicht von einem Gladbach-Fan mit dem Nickname Picard, das Ende des Jahres 2007 einen gewissen Bekanntheitsgrad in verschiedenen Borussenforen erlangte. Ein Wappentier, das weiß ein jeder, sagt vieles aus über den Träger. Es steht für dessen Eigenschaft, ob Klugheit, Schönheit oder Kraft. Nur ein Verein, der hat es schwer, da passt kein Adler, Fohlen, Bär, denn Eigenschaften gut und schön, die gab es dort noch nie zu sehen. Im Chaos-Club in Köln am Rhein, genannt FC, der Schrottverein. Doch wollten die, man kann's nicht fassen, sich trotzdem auch ein Tier verpassen. Doch welches Vieh wird so gehasst, dass es zum FC Gölle passt. So gingen sie von Tier zu Tier. Willst du in unser Wappen hier? Bald suchte man im ganzen Land, ob sich nicht doch ein Blödes fand. Man fragte wirklich jedes Schwein, doch alle sagten, danke, nein. Selbst Ferkel waren viel zu schlau. Zum FC geht doch keine Sau. Zur Wahl stand schließlich noch eine Schnake und eine tote Kakerlake. Doch plötzlich eine Chance noch, ein Ziegenbock, der grässlich roch. Und weil das Vieh war angebunden, konnt es nicht fliehen, so ward's gefunden. Auf ew'ge Zeit nun weil es sich konnt nicht schnell so grausam können Kölner sein, sie packten ihn ins Wappen rein. Zu steigern seine Pein und Qual trägt er nun einen Kölner Schal. Zum Zeichen seiner großen Schande steht er in Köln nun an der Bande und träumt, er könnt ein Fohlen sein bei einem richtigen Verein. Literatur, da wird mir übel, ey. Fußball macht Geschichte. Fußball macht Gedichte und selbstverständlich gibt es auch ein Gedicht zu einem der wichtigsten Ereignisse in der Clubgeschichte von Borussia Mönchengladbach, nämlich ein Gedicht zum 20. Oktober 1971, dem Spiel im Europapokal der Landesmeister zwischen Borussia Mönchengladbach und Inter Mailand, das letztlich ohne Wertung blieb. Aus dem Buch Unfrieds Sternstunden der Weltgeschichte stammt das Gedicht »Ihr Helden Netzer und Lefebvre«. Luggi trabte an die Seite, sprach: »Ich will einen Einwurf, Leute.« Als es neben ihm kurz knackte und ein junger Herr aus Mailand, der eben noch wohlauf war, plötzlich in den Boden sackte. Schnell stürmte Rotes Kreuz den Ort und trug den Italiener fort. Das nun verwunderte doch sehr, denn der wurde bloß getätschelt wie ein kleines Kind am Kopf. Auch war die Büchse ziemlich leer. In Genf hat man danach parliert und alle Tore annulliert. Nie aber könnt euch einer nehmen, ihr Heldennetzer und Lefebvre, den Ruhm der fernen, nahen Nacht. Roberto soll sich ewig schämen.
Literatur, da wird mir übel, ey.
Wenn man sich mit Fußball und Literatur, Fußball und Gedichten, Fußball und Lyrik beschäftigt, kommt man schnell dahinter, dass wirklich eine ganze Anzahl auch von bekannten Leuten, intellektuellen Dichtern sich mit Fußball beschäftigt haben und auch Literatur geschrieben haben. Eines der bekanntesten Fußballgedichte stammt von Ludwig Harig und heißt »Erstes alexandrinisches Sonett über den Fußball«. Es krönt das Länderspiel den Bundesliga-Knüller. Nicht Niedersachsen-Ross, nicht Kölner Ziegenbock, der Adler zeigt sein Haupt. Im schwarzen Nylonrock das Linienrichterpaar erzürnt den Chor der Brüller. Ein Flankenball von Kals, ein Pass von Hansi Müller, schlägt wie ein Schnabelhieb dem spröden Abwehrblock die Spalte tief bis hin zur Fahne auf dem Pflock, wo Rummenigge steht, Vollstrecker und Erfüller. O abgetropfter Ball, o eingeschlänztes Leder, der fußerzeugten Kunst begleicht und opfert jeder Tribut und Obolus im hirnverzückten Schrei. Die Sieger tanzen auf, leicht wie die Adlerfeder, im Arme liegt und küsst und tröstet sich jedweder in diesem Augenblick. Gewonnen, 3:2.
Literatur, da wird mir übel, ey.
Nicht wenige glauben, dass Fußball Leben und das Leben der Fußball ist. Und so ist es nicht verwunderlich, dass es viele Gedichte gibt, die sich einfach mit Alltagssituationen, mit dem Leben, mit dem alltäglichen Leben beschäftigen. Und es gibt ein sehr schönes Gedicht von Marc Obert, das heißt »Unser Leben ist Fußball« oder »Halbzeitanalyse«. Gut, ich sag mal, mir ist klar, dass die ersten 40 Jahre nicht ganz optimal verliefen. Gibt halt immer Höhen und Tiefen. Na, ich denk mal, kurz vorm Ende von der Halbzeit kam die Wende. Hinten brennt es nur noch kaum, vorne stehe ich gut im Raum. Ja, okay, ich weiß, das Leben wird nachher noch alles geben, um das Ding noch rumzureißen. Muss halt auf die Zähne beißen und mich richtig mächtig schinden, will vom Kampf zum Spiel ich finden. Denn so möchte ich doch mal hoffen, nach wie vor ist alles offen. Und mit etwas Schweineglück hält sich dann das Pech zurück. Hole ich hier vielleicht den Sieg, wenn ich nicht vom Spielfeld flieg. Denn zum Abpfiff hin wird's rüder, werden die Knochen müd und müder, Kopf wird weich, der Arsch tut bluten. Schauen wir mal, ich muss mich sputen. Eine Frage noch? Mach hin. Ob ich wirklich glücklich bin? Ach, ich freu mich, denn ich geh jetzt erst mal zum Pausentee.
Literatur, da wird mir übel, ey.
Zum Vergleich des Fußballs mit dem Leben ist natürlich vielen Leuten was eingefallen, das wurde schon gesagt, und auch der Kabarettist Michael Quasthoff schrieb ein Sonett, das heißt »Rund um Ball«. Es heißt, der Ball ist hohl, der Ball hat keine Seele. Einspruch. Verkannt wird da der runde Ball. Kurz, ohne Ball geht gar nichts, auf gar keinen Fall, fragt Cruyff, fragt Seeler oder fragt den Pele. Warum ich das so offensiv erzähle? Sind wir nicht fehl am Platz ganz ohne Ball, der wie die Frau ist, weich und zugleich prall? Unheimlich dünkt mich diese Parallele. Beides wird schlaff zu Zeiten, ohne rechte Pflege. Beides scheint rätselhaft und zugleich schlicht. Manchmal am Samstag kommen sie sich ins Gehege. Vertiefen wollen wir das aber lieber nicht, ehe ich mich hier um Kopf und Kragen rede, vor allen Frauen, wenn ich gleich vom Weltgericht.
Literatur, da wird mir übel, ey.
Im Oktober 2007 weilte der Tübinger Schriftsteller Joachim Zelter in Laupheim und hielt eine Lesung. Und freundlicherweise hat er uns erlaubt, von dieser Lesung einen Ausschnitt in diesem Podcast zu verwenden. Er liest aus seinem Werk Die Würde des Lügens, einem Roman, der 2000 im Verlag Ithaka in Stuttgart erschien, eine Neuauflage jetzt im Jahr 2007 erlebte und überaus interessant ist. Es gibt hier eine Passage, in der es darum geht, dass der heranwachsende Ich-Erzähler seiner Großmutter Fußballreportagen vorspielt.
Ich muss jetzt für diesen Teil extra noch die Tasse leer machen, aus dramaturgischen Gründen. Die behalte ich jetzt hier und lese jetzt noch ein kleines Kapitel über die Fußballweltmeisterschaft 1974. In unserem Keller befindet sich mein Archiv. Es ist ein Archiv der neuesten und allerneuesten deutschen Geschichte. Sie ist auf unzähligen Tonkassetten festgehalten, die dicht gedrängt in Regalen stehen. Die Kassetten sind thematisch geordnet, die grün bepunkteten Kassetten sind die Aufzeichnungen von Sportereignissen, wie zum Beispiel die Spiele der Fußball-Weltmeisterschaft. In dieser Zeit fing es an, dass mein Kassettenrekorder mitlief, wenn wir Radio hörten, und meine Großmutter fand es nicht dumm, die großen Ereignisse unserer Zeit aufzuzeichnen. Sie hörte sich meine Bänder immer wieder gerne an, besonders die Spiele der Fußball-Weltmeisterschaft 1974. Die Fußball-Weltmeisterschaft 1974. Die ersten beiden Spiele konnte die deutsche Mannschaft noch gewinnen. 1-0 gegen Chile und 3-0 gegen Australien. Doch dann kam das dritte Spiel und dieses Spiel schien mehr als nur ein Spiel. Das Radio sprach von einem besonderen Auftrag, von einer einzigartigen Gelegenheit, von einer unbedingten Forderung der halben Menschheit, einer Probe des gesunden Menschenverstandes, einer absoluten Notwendigkeit, einer Frage des Friedens, des Rechtes, des Anstandes, der Freiheit. Der Kapitän der deutschen Mannschaft, Franz Beckenbauer, sagte, heute spielen wir nicht gegen irgendeinen Gegner, heute spielen wir gegen die DDR. Meine Großmutter schüttelte sich vor Abscheu. DDR. Aus ihrem speienden Mund klangen diese Buchstaben wie Gift, wie DDT oder wie das Kürzel einer Krankheit. Die Stimmen im Radio riefen beschwörend, warum wir die DDR einfach schlagen müssen, 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 war das ständige Wort. Die DDR spiele Roboter oder Kollektivfußball. Es werde dort nach russischen Lehrbüchern Fußball gespielt. Wie furchtbar, rief meine Großmutter. Als die Nationalhymne der DDR in unserem Wohnzimmer ertönte, drehte sie hastig das Radio leiser, so als könnte die Polizei kommen. Nachdem die Hymne endlich vorbei war, öffnete sie das Fenster, so als wollte sie lüften. Sie blickte entsetzt, als Sparwasser bereits in der ersten Minute um ein Haar das 1-0 geschossen hätte, und sie schrie auf, als Sparwasser in der 77. Minute tatsächlich das 1-0 für die DDR schoss. Und sie lief mit Franz Beckenbauer durch das Wohnzimmer, als dieser wie ein Besessener versuchte, das Spiel noch auf eigene Faust zu wenden, und sie rief immer wieder Kopfschütteln, Roboterfußball. Und sie beklagte sich über die unsympathische Stimme des Radiosprechers, der keine Ahnung habe, der wahrscheinlich selbst ein Kommunist sei. Und sie wollte sich dieses Trauerspiel nicht mehr länger anhören, aber sie blieb bis zum Ende, denn sie hoffte auf Schwarzenbeck. Und sie hörte den Schlusspfiff und sie rief, so nicht, Herr Schön. Und Trainer Schön, der im Radio befragt wurde, entschuldigte sich stammelnd. Und meine Großmutter wurde nicht müde zu sagen, von Robotern haben wir uns schlagen lassen. Ich bekam es mit der Angst. Unter diesen Umständen wären wir nie Weltmeister geworden. Ich wagte nicht an die anderen Mannschaften zu denken, an die Brasilianer, die Polen und Holländer. Sie alle waren viel besser als die angeblich beste deutsche Mannschaft aller Zeiten. Wir hätten die Nerven verloren. Wir wären alle verrückt geworden. Als meine Großmutter spazieren ging, schloss ich mich in mein Kellerzimmer und drückte auf die Aufnahmetaste meines Kassettenrekorders. Meine Stimme, sie klang laut und deutlich. Guten Tag, meine Damen und Herren. Wir schalten zur Übertragung des Fußball-Weltmeisterschaftsspiels Deutschland gegen Jugoslawien. Ich machte eine Pause, eine sehr lange und sehr dramatische Pause, als ob die Schaltung im Stadion sich ins Nichts verlaufen hätte, als ob die Welt stehen geblieben oder für immer verstummt wäre. Ich spielte mit den schlimmsten Befürchtungen meiner Großmutter. Dann hielt ich eine Kaffeetasse an meinen Mund, sodass meine Stimme teils erstickt, teils besorgt und ein wenig metallisch aus der Reporterkabine erklang.
Willkommen im restlos ausverkauften Düsseldorfer Rheinstadion.
Ich sprach mit rheinischem Akzent.
60.000 Zuschauer warten auf den Einlauf der deutschen Mannschaft.
Ich imitierte einige schwarze Zuschauer, die neben meiner Kabine standen. Ihre Stimmen steigerten sich zu einem umfassenden Jubel, der nun aus meinem Plattenspieler dröhnte, während die deutsche Mannschaft auf das Feld kam. Auf der Schallplatte war auch Marschmusik und die deutsche Nationalhymne. Während ich die Marschmusik abspielte, verlas ich die deutsche Mannschaftsaufstellung. Ich hatte die Mannschaft nach dem misslungenen DDR-Spiel völlig umgestellt. Kullmann für Bonhoff, Hölzenbein für Grabowski, Hoeneß für Wimmer. Ich war mir sicher, dass diese Umstellungen meiner Großmutter gefallen würden. Sie hatte diese Spieler immer wieder gefordert.
Es folgt nun die deutsche Nationalhymne.
Und ich legte die Nadel des Plattenspielers auf die deutsche Nationalhymne. Die Nationalhymne, sie klang lauter als sonst. Ich dachte, dass dies meiner Großmutter Auftrieb geben würde. Da außer der deutschen keine andere Nationalhymne auf der Platte war, musste ich die jugoslawische Hymne übergehen. Meiner Großmutter fiel das gar nicht auf. Als sie neben dem Radio stand und hinter dem Radio mein versteckter Kassettenrekorder meine erste Fußballübertragung abspielte, während ich mit gesenktem Kopf in einer Ecke saß, als hätte ich mit dem gar nichts zu tun. Der Kassettenrekorder war mit einem Überspielkabel an die Lautsprecher des Radios angeschlossen. Aus den Lautsprechern hallten nun Deutschland, Deutschland-Rufe viel lauter und fanatischer als bei den früheren Spielen. Ich sprach von südländischer Begeisterung. Meine Stimme, sie kam kaum gegen die gewaltige Kulisse an. Ich musste schreien.
Meine Damen und Herren, hören Sie mich?
Ja, meine Großmutter, sie hörte mich deutlicher als je zuvor. Ich besprach jedes Detail, wie Paul Breitner seinen Trainingsanzug abschreifte, wie Berti Vogt seine Fußballschuhe schnürte, wie sich Beckenbauer mit zackigen Bewegungen warm lief, der grüne Rasen, die flatternden Fahnen, die geballte Wucht, die geballten Fäuste der Zuschauer, ihre leuchtenden Schals, ihre verzerrten Gesichter, ihre Angst, ihre vereinten Rufe. Ich sprach von bengalischen Feuern, die auf den Stehplätzen gezündet wurden und die für einige Zeit den Platz in Nebel hüllten. Ich imitierte Lautsprecherdurchsagen.
Hier spricht die Polizei, bitte keine Feuerwerkskörper.
Der Ball war verschwunden. Es musste ein neuer beschafft werden. Ich zögerte den Anpfiff immer weiter hinaus. Ich musste über so viele sprechen, während meine Hände in der Schublade nach einer Trillerpfeife tasteten. Endlich, die Ungeduld meiner Großmutter war an einem gefährlichen Punkt. Ein schriller Pfiff, der Anpfiff. Die deutsche Mannschaft war sofort im Ballbesitz. Sie spielte schneller, direkter und aggressiver als in den Spielen zuvor. Und ich sprach schneller, direkter und aggressiver als jeder andere Reporter. Ich sprach so schnell, dass ich den Spielern immer einen Schritt voraus war. Sie folgten mir unter dem Jubel der Schallplatte keuchend nach, wenn ich einen pfeilschnellen Konter in den gegnerischen Strafraum ansagte. Sie folgten mir aufs Wort.
Breitner geht, immer noch Breitner. Er könnte schießen, er schießt Tor!
Jubelgeschrei, volle Lautstärke. Meine Großmutter, sie schwankte, so als würde sie dicht gedrängt in den Wogen der 60.000 stehen, Schulter an Schulter, inmitten eines Meeres schwimmender und singender Körper taumeln.
So ein Tag, sangen sie. Ein Befreiungsschlag, rief ich durch das Radio.
Die deutsche Mannschaft, sie spielte wie im Rausch. Sie kombinierte, ja, sie zelebrierte meine Worte. Oberrat, herrlich, was auf Hoeneß. Hoeneß doch, oh, dieser Hoeneß doch immer noch Hoeneß. Flachwurst-Tor, Müller rutscht den Ball, Tor! Jubel, wieder volle Lautstärke.
Zugabe! Zugabe!
Schrien die Zuschauer doch. Doch ich musste das Spiel abpfeifen, denn die Kassette war zu Ende.
Ein herzlicher Gruß geht vom Fanclub Dream Team Laupheim an Joachim Zelter, der ja auch offenbarte, dass er ein Anhänger von Borussia Mönchengladbach ist. Und in Aussicht gestellt hat, dass er vielleicht demnächst mal mit unserem Fanclub auf Reisen geht.
Literatur, da wird mir übel, ey.
Reimen Musik, das heißt in unserer modernen Zeit vor allen Dingen Hip-Hop und Rap. Und natürlich spielt auch der Fußball im Hip-Hop und im Rap eine Rolle. Und unser heutiger Musiktipp entstammt einer Hip-Hop-Band namens Azrael Nasrasur und die Chelsea Crew, die im Jahre 2003 einen Titel aufnahmen, Kreisliga D. Wunderbar ist, dass wir diesen Titel lizenzfrei einer Seite entnehmen dürfen, die solche Musik zur Verfügung stellt, nämlich My Own Music. Und dafür möchten wir uns ganz herzlich bedanken für die vielen Idealisten, die abseits des Mammon immer noch die Gelegenheit finden, ihre Musik zur Verfügung zu stellen, damit sie verbreitet werden kann. Hier kommen Azrael Nasrasur und die Chelsea Crew mit ihrem Titel Kreisliga D.
Bitte nichts sagen, denn ich weiß, was du meinst. Unsere Nationalmannschaft ist und bleibt der geilste Verein. Fußball ist reinster Verschleiß und ich nehme meinen Hut vor Jungs, die selbst bei Dauerregen, Schnee und Nebel noch tun. So ein Leben voll Ruhm, wär was für meine alten Kiffertage. Ich sehe mein Bungalow am Strand und spiele den Ball für River Plate. Mein Leben halt eine Niederlage ohne eigene Treffer. Trainer zu Hause vor den Bildschirmen sind doch meistens noch besser. In noch viel kleineren Kiffern als Geisler und Fillig hat man im Supermarkt einen Fußball da meistens recht billig. Anreden heißt mir fick ich, doch der Scheiß ist mir wichtig. Am Sonntag habe ich eh nichts vor und die Reisen sind witzig, denn ich kenne alle Spieler, manche kennen auch mich. Ich bin überglücklich, wenn ich mal ein paar Hände erwische. Rollende Trainer, gequollene Leber, Kreisliga D. Doch wir singen wenigstens nicht, absteigen tut weh.
Kreisliga D, ficke die Fußball, jeder zweite Pass. Zicke die Zufall, Kreisliga D. Ficke die Fußball, jede zweite Abseitsfalle, zicke die Zufall.
Jetzt wird man zum Geld verdienen, schon in die Wüste geschickt. Aschenplätze gibt's auch hier, schöne Grüße, du Bitch. Und sieht der Buchverkauf auch super aus, wenn man keine Tore schießt. Geht man als Buhmann raus, egal wie viel Schweiß durch die Poren fließt. Da sehe ich lieber zu, dass ich einen Platz in der Kreisliga D krieg. Weder Tor noch vorne, in Mitte, als Zaungast versteht sich. Da kick ich den einen oder anderen Traumpass versehentlich. Doch meistens ruft einer der Spieler lauter als, das geht nicht. Und dann gibt es jedes Mal Diskussionen, Trainerstab und ist das nächste Foul gepräsentiert man mir schon den Vertrag mit der plumpen Begründung, dass ich der richtige Spieler und in dieser Situation ein wichtiger Lichtblick fürs Team wäre. Doch bleib ich an der Seitenlinie, die ist weiß wie der Schnee, den die Trantüten schnupfen sollten in der Kreisliga D. Du weißt, was geht, was wir dir für den Scheiß erzählen, die Schnupfen meistens stehen in der Kreisliga D.
Kreisliga D, ficke die Fußball, jeder zweite Pass, zicke die Zufall, Kreisliga D. Ficke die Fußball, jede zweite Abseitsfalle, zicke die Zufall.
Wenn ich durch meine Augen wieder schaue, sehe ich eine schöne Spielerfrau. Und ist halt keine TV-Show, doch das sag ich nie wieder laut. Ich will ja nicht behaupten, dass nur Bauern hier kicken. Doch jeder Acker ist ein Heimspiel für die saufenden Dicken. Die mehr straucheln als dribbeln, mehr faulen als finden. Dann ein Anschiss in der Kabine, wo alle rauchen und stinken. Wird man Hund im Bauch überwinden und es denen mal zeigen. Doch es macht keinen Spaß gegen elf stehende Leichen.
Dribbeln, abspielen und gleich zu blitzen. Bei in der Kreisklasse und auf